ARD.
Rund 1300 Flüchtlinge sind auf dem Weg nach Baden-Württemberg.
Es ist 2015.
Wann der Flüchtlingszug aus Bayern ankommt, weiß niemand so genau. Manchmal ist es mitten in der Nacht. Die Passagiere werden von der Bundespolizei aus dem Zug geleitet.
Im Verlauf des Jahres kommen jeden Tag Hunderte, später Zehntausende Menschen in Deutschland an. Viele kommen, weil sie vor dem Bürgerkrieg in Syrien fliehen. Aber es sind auch Menschen aus Afghanistan und aus afrikanischen Ländern dabei.
Viele Flüchtlinge sind schon seit Monaten unterwegs. Einige mit Gepäck, andere haben nur noch das, was sie auf dem Leib tragen. Trotzdem herrscht eine freundliche, fast ausgelassene Stimmung. Das liegt auch an der reibungslosen Organisation.
Die Herausforderungen sind groß. Unterbringung, Asylanträge, Sprachkurse. Aber in der ersten Jahreshälfte von 2015 ist die Stimmung in Deutschland eher positiv.
Ein herzlicher Empfang für Flüchtlinge in Kusel und in Freiburg. Bilder, die uns Mut machen und ein bisschen stolz.
Im Sommer 2015 ist Bundespressekonferenz in Berlin. Kanzlerin Angela Merkel steht den Journalistinnen und Journalisten der Hauptstadt gegenüber. Und sehr schnell sagt Merkel einen Satz, der sehr berühmt geworden ist.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Kurz nach diesem Satz beschließt Angela Merkel, zusammen mit dem österreichischen Kanzler, die Grenzen zu Österreich und Deutschland offen zu lassen. Die Flüchtlingszahlen steigen. Im Herbst 2015 widerspricht der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer der Bundeskanzlerin öffentlich auf seiner Facebook-Seite: Wir schaffen das nicht.
Palmer schreibt aber natürlich nicht nur diesen einen Satz. Seitenlang führt er aus, was er mit »Wir schaffen das nicht« meint. In Interviews erklärt er später einen seiner Grundgedanken.
Und das war genau der Punkt, wo ich gesagt habe, nach 4 Wochen 10.000 Leute jeden Tag, wir schaffen das nicht. Also jedenfalls nicht in dem Tempo und auf längere Zeit.
Da gelingt keine Integration, sondern es sind nur noch Notunterkünfte in Hallen und zwar auf lange Zeit. Und ich finde, es gehört dazu, das der Bevölkerung auch zu sagen und nicht bei wir schaffen das Appellen zu bleiben.
Das ist Stunk. Palmer bringt die Welt in Ordnung. Der SWR-Podcast, der sich fragt, wie Boris Palmer eigentlich zum, und das ist ein Zitat, berühmtesten OB Deutschlands geworden ist. Ich bin Sandra Kollnick.
Ich bin Alex Müller und das ist Folge 4, Mr. Shitstorm.
Mein Hauptantrieb ist die Welt retten.
Ein höchst rationaler Faktenhuber.
Er wirkte wie so ein Bübchen irgendwie.
Eine gewisse Neigung zum Unbeherrschtsein.
Eine Art, die Leute vor den Kopf stößt.
Weil er mit dem Hintern einreißt, was er vorne gemacht hat.
Es macht ihm Spaß zu provozieren.
Ruhe jetzt im Saal!
Was wir da gerade gehört haben, ne? Wie Palmer so ein bisschen den Spielverderber gibt mit seinem »Wir schaffen das nicht«, da passiert 2015 etwas, das in den folgenden Jahren immer wieder passieren wird. Und das so das ausmacht, was Palmer wahrscheinlich so umstritten macht. Die Achterbahn nimmt an Fahrt auf.
Was er bis dahin geleistet hat, das ist schon krass. In seiner Stadt packt er an, bewegt und verändert Dinge. Ich habe schon den Eindruck, dass er eine ehrliche Haut ist. Aber da ist eben auch diese andere Seite an ihm. Wenn er von einem Gedanken, einem Plan überzeugt ist und ihm dann völlig egal ist, was andere denken oder was sein Verhalten für Auswirkungen auf andere hat, das sind dann die Momente, die im besten Fall nur Kopfschütteln auslösen.
Und oft genug auch Shitstorms. Um die wird es in dieser Folge gehen. Wenn wir Shitstorm sagen, dann meinen wir übermäßig viele, vor allem kritische Reaktionen auf etwas, das Boris Palmer sagt, schreibt oder tut. Lawinenartiges Auftreten negativer Kritik, steht zu Shitstorm in Wikipedia. Wie diese Kritik aussieht, kann sehr unterschiedlich sein. Gut argumentiert und berechtigt oder auch sehr emotional. Sie kann aber auch unfair sein oder übergehen in Hassnachrichten oder Morddrohungen.
In den ersten 3 Folgen dieses Podcasts haben wir immer wieder von Boris Palmers Mission erzählt. Teil 1 der Mission ist, kleiner Reminder, der Klimaschutz.
Mein Hauptantrieb ist die Welt retten, und zwar aus dem Tübinger Rathaus.
Teil 2 der Mission, und darüber haben wir bis jetzt noch nicht so richtig gesprochen, ist gehört werden, die Aufmerksamkeit.
Aber das sollten auch ein paar mitkriegen, weil sonst wird die Welt nicht gerettet.
Diese Sätze hat Boris Palmer 2009 gesagt, in einer Talkshow, dem SWR-Nachtcafé. Um Talkshows wird es in dieser Folge nämlich auch gehen. Denn Sätze wie »Wir schaffen es nicht« bringen Boris Palmer als Gast auf so einige Talkshow-Sessel und Couches. Und dabei spielen die sozialen Medien eine wichtige Rolle. Die These stelle ich jetzt schon mal auf. Palmer hat offensichtlich gut verstanden, wie das System funktioniert. Krasse Schlagzeilen bringen zwar Ärger, weil der Gedanke dahinter oft zu stark verkürzt ist, um ihn zu verstehen, aber die Schlagzeilen bringen die Aufmerksamkeit, die er ja, haben wir gerade gehört, haben möchte. Und das bringt Boris Palmer in die Talkshows und Interviews des Landes. Und damit noch mehr Aufmerksamkeit für ihn.
Es geht uns ja beiden so. Wenn wir erzählen, dass wir gerade in einem Podcast über Boris Palmer arbeiten, rollen viele genervt mit den Augen. Boah, der Palmer, ey. Wenn wir dann fragen, warum bist du denn so genervt von ihm? Dann geht es meistens um seine Skandale, seine Posts. Und dass er halt so präsent ist. In Talkshows, in irgendwelchen Sharepics auf Insta oder Facebook. Und da klingt er immer wieder, mindestens auf den ersten Blick, rassistisch. Zum Beispiel, wenn es um Männer aus Gambia geht.
Wegen Boris Palmer sehen viele Leute die Leute aus Gambia als schlechte Leute, als Drogenhändler.
Wenn Palmer die sozialen Medien für seine Mission nutzt, für die Aufmerksamkeit, kann das eben auch Auswirkungen auf das Leben von Menschen haben. Wir haben für diese Folge mit Gambiern aus Tübingen gesprochen. Und wir werden uns anschauen, warum Menschen beim Stichwort Palmer eben mit den Augen rollen und boah sagen. Um zu sehen, wie das Social-Media-Spiel begonnen hat, machen wir erstmal eine kleine Zeitreise.
Und dann habe ich aber eher so zufällig jemanden getroffen, der mir da ständig erzählt hat, wie toll das ist. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt probier es mal aus. Und so bin ich dann irgendwie da reingerutscht, war kein Plan dahinter, hat sich so ergeben.
2011 ist das, da legt Boris Palmer sein Facebook-Profil an. Die ersten Monate sind fast friedlich. Palmer feiert die Schönheit Tübingens, die leckere Schwarzwälder Kirschtorte der Azubis im Rathaus und seine ersten Schritte in Richtung klimafreundliches Tübingen.
War eher mal Neugier am Anfang und dann halt einfach die Frage, lässt sich da Demokratie aktiver gestalten? Das würde ich heute klar verneinen. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich, ja, wenn man so direkt ins Gespräch kommen kann, wenn die Bürger mit ihrem OB über alles Mögliche diskutieren können, wenn man auch mitkriegt, was die Leute bewegt, ist vielleicht gar nicht schlecht.
Okay, es, ihm ist also längst klar, dass Facebook nicht hilft, die Demokratie voranzubringen. Was ich da eben nicht verstehe, warum macht er trotzdem weiter?
Ich finde das auch schwer zu verstehen. Aber für mich wird es klarer, wenn wir uns Beispiele anschauen, wie er dieses System bedient. Ganz am Anfang geht es auf Palmers Facebook-Profil auch viel um Stuttgart 21. Er schreibt da leitartikellange Texte und postet triste Fotos vom geräumten Stuttgarter Schlossgarten mit Blick auf die Baustelle des Tiefbahnhofs. Dass die Beiträge gut ankommen, spielt vielleicht auch eine Rolle. Gut ankommen heißt in dem Fall Likes, Kommentare, Aufmerksamkeit. Was da bei Boris Palmer passiert, beobachtet auch sein Bruder Patrick.
Das mit den Likes. Ich glaube, das war schon was, was ihn motiviert hat. Dass er plötzlich mit einem lokalpolitischen Thema eine bundesweite, stellenweise eine internationale Wirkung hat. Ja. Aber in der Tat, er lebt schon von dem Feedback, das da kommt. Und dass es bei den anderen Themen, wo die Kontroverse mehr und mehr im Vordergrund stand, viel Zuspruch gab und aber auch viel Ablehnung.
Ernst Gummrich saß bis 2023 für die Tübinger Liste im Gemeinderat, zusammen mit Boris Palmer. Optisch ist Gummrich fast unauffällig. Graue Haare und weiße Bartstoppeln, Anzug und so ein Hemd ohne Krawatte. Eine Brille, die teuer sein könnte oder auch ein Kassengestell. Er hat Palmers Facebook-Aktivismus jahrelang im Gemeinderat beobachtet. Wortwörtlich.
Wissen Sie, wenn Sie im Gemeinderat sitzen und Sie arbeiten dort und dann merken Sie, wie er runtergeht und dann gehen Sie rein und gucken, was er gerade bei Facebook macht. Und während wir mit ihm verhandeln, daddelt er für irgendeinen Duskop eine Antwort auf Facebook, dann merken sie, er ist nicht da.
Da sitzt der OB, also ne, so beschreibt das zumindest Ernst Gummrich, in einer Sitzung und der Gemeinderat sieht ihn irgendwas rumtippen und kann live auf Facebook dann verfolgen, wie Palmer gerade auf irgendwelche Posts reagiert.
Er hat ja dieses eine Spielfeld, was die Stadt ist, und dann hat er das andere Spielfeld, wo man nicht so recht weiß, was das ist. Das ist quasi die Marke Boris Palmer. So der bekannteste Polit-B-Promi oder was auch immer das ist.
Die Marke Boris Palmer. Wie und wo ist die entstanden?
Ein frühes Anzeichen dafür, dass sich was verändert, ist ein Schaumgebäck mit Schokoüberzug. Da wird ein Thema klar, das bis heute immer stärker und stärker auf Palmers Facebook-Seite wird und das die Mission manchmal etwas überschattet. Seine Haltung zu dem, wie wir über andere sprechen, vor allem über Minderheiten.
Achtung, im nächsten Abschnitt geht es um rassistische Sprache, die wir zweimal wiederholen, damit klar wird, worum es geht.
Wir gehen zurück ins Jahr 2012. Auf einem Tübinger Schokoladenmarkt, der Schokola, verkauft ein Händler eine Art Schaumgebäck mit Schokoüberzug.
Ich muss ehrlich sagen, es sieht ein bisschen aus wie die elegante Version des Kackhäufchen-Emojis.
2012 werden sie verkauft als Tübinger Mohrenköpfle.
Mohr ist eine altmodische, abwertende Bezeichnung für schwarze Menschen. Das Wort ist wirklich uralt und hat ursprünglich Leute bezeichnet, die in Mauretanien, also so Nordafrika, leben. Es wurde zu einer Art Sammelbegriff für Leute mit dunkler Haut. Im Mittelalter wurde das Wort sogar alternativ für Teufel benutzt, weil man sich den Teufel mit schwarzer Haut vorgestellt hat. Den Schokokuss gibt es seit Ende des 19. Jahrhunderts, inklusive diskriminierendem Namen. Öffentliche Kritik an dem Namen gibt es in Deutschland wohl so seit den 1960er Jahren.
Der Name des Tübinger Schaumgebäcks wird auch kritisiert. Unter anderem meldet sich die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, kurz ISD, beim Konditor. Sie schreiben auch an Oberbürgermeister Boris Palmer. Der antwortet besänftigend in einer E-Mail und wirbt für Gelassenheit. Er packt das auch auf seine Facebook-Seite.
In der Diskussion um das Schaumgebäck stehen sich zwei Seiten gegenüber. Die, die sich rassistisch verletzt fühlen, und die, die das nicht nachvollziehen können und sich sogar über die Kritik an diskriminierenden Worten lustig machen. Palmer ergreift nicht Partei für eine Seite, sondern spricht sich für gegenseitiges Verständnis und Respekt aus. Er beendet einen der Posts mit einem Vorschlag. Für die nächste Schokolade wird sich ein Name finden, der allen gefällt. Das ist ja auch im Sinn des Konditors.
Und das passiert tatsächlich. Die Dinger heißen inzwischen Schokolinos.
Nur das mit dem Verständnis und Respekt passiert nicht so richtig. Zumindest nicht in der Kommentarspalte zu Palmers Post. Er wird dafür kritisiert und belächelt, dass er das Thema überhaupt öffentlich diskutiert.
Sandra Müller ist Journalistin und heute Redaktionsleiterin im SWR-Studio Tübingen. Sie ist aus Bayerisch-Schwaben, man hört es ein bisschen am Dialekt, und zum Studium nach Tübingen gezogen. Boris Palmer hat sie an der Uni kennengelernt. Sandra Müller beobachtet seine Facebook-Seite schon seit den ersten Posts. Auch für sie sind die Kommentarspalten Teil des Problems.
Wenn dann da Leute rumdiskutieren, da muss man sich ja nichts vormachen. Also unter diesen Facebook-Posts, da wurde in einer Tonalität diskutiert und auch eher angegangen und auch mit Polemik überzogen, die ja trotz der Schärfe seiner Ausgangsposts unangemessen waren.
Was Sandra Müller da sagt, bezieht sich auf viele, viele Diskussionen unter dem, was Palmer über die Jahre bei Facebook schreibt. Denn, so beobachte ich das zumindest, seine Ursprungsposts sind meistens scharf formuliert, aber auch ausführlich argumentiert und begründet. In der Kommentarspalte wird der Tonfall manchmal echt unangenehm. Dabei ist Boris Palmer wohl mit dem Vorsatz bei Facebook angetreten, eine bessere Diskussionskultur online zu leben. So beschreibt es zumindest sein Bruder Patrick.
Ich glaube halt, dass Social Media insbesondere die Spielfläche von Boris gewaltig verändert hat und aus meiner Sicht in absolut negativer Form. Wir haben uns, als es losging, darüber unterhalten und ich habe ihn damals sehr bewundert dafür, dass er gesagt hat, ich sehe schon, dass die Debatte auf Social Media oberflächlich ist und ich sehe auch, dass sie oft genug nicht sachlich ist. Und ich kann mich an das Gespräch gut erinnern, er hat dann damals gesagt, weil ich selber auf Social Media beruflich viel Unschönes gesehen habe zu dem Zeitpunkt und tatsächlich, was wir heute als Hate Speech begreifen. Wir haben uns ja darüber unterhalten, dass es eigentlich ein versautes Umfeld ist und er hat gesagt, ja, dann wird es aber Zeit, dass da mal eine hingeht und da mal ordentlich diskutiert.
Schon während der Schokolino-Sache 2012 deutet sich das versaute Umfeld an, von dem Patrick Palmer hier spricht. Wer liest auf Facebook oder später Instagram schon ewig lange Texte? Die Aufmerksamkeitsspanne liegt da vielleicht bei ein paar Sekunden, ein paar Worten. Die Leute werden also vor allem über krasse Schlagzeilen erreicht.
Ich gehe mal davon aus, dass Boris Palmer das schon klar ist. Macht er trotzdem weiter, weil er damit Aufmerksamkeit für seine Themen bekommt? Und er im Shitstorm immer noch sagen kann, aber ich habe es doch ganz anders gemeint, schaut doch mal den Text an.
Bis dahin haben sich die Kommentarspalten oft längst verselbstständigt. Da geht es zunehmend darum, sich in der eigenen Meinung zu bestätigen und wenn nicht sogar darum, Andersdenkende zu beschimpfen. Online trauen sich eben manche Sachen zu schreiben, die sie niemals irgendwem ins Gesicht sagen würden. Und die Dynamik wird mit den Jahren nur stärker.
Es deutet sich noch etwas Zweites bei den Schokolinos an. Aufmerksamkeit, Shitstorms und Diskussionen gibt es vor allem dann, wenn es bei Boris Palmer um Hautfarbe geht, um Einwanderung und Asyl und das, was sich in Deutschland so gehört, um die sogenannte Identitätspolitik.
Auf der einen Seite haben wir mit Boris Palmer einen Grünen mit Mission, das Klima und damit die Welt retten. Auf der anderen Seite haben wir einen weißen deutschen Kommunalpolitiker, der über Hautfarbe und Rassismus diskutieren will. Und damit ordentlich Fallhöhe.
Alex, alter Theater-Nerd, das musst du erklären.
Aha. Kleiner Theorieteil. Wer sich damit beschäftigt, wie Geschichten funktionieren, also in Filmen, in Romanen, aber eben auch in Podcasts wie diesem hier, der braucht Fallhöhe. Also, ein Held oder eine Heldin startet ein Abenteuer und wir fühlen umso mehr mit ihm oder mit ihr mit, je stärker die Widerstände sind, gegen die unsere Hauptfigur antreten muss. Ein Beispiel: Star Wars. Luke Skywalker ist am Anfang ein bisschen naiver Junge von irgendeinem lahmen Wüstenplaneten, bis er lernt, dass er Teil der altehrwürdigen Jedis ist und dann gegen den fast übermächtigen Darth Vader antritt. Ordentlich Fallhöhe, weil krasse Gegensätze.
Und Boris Palmer ist hier also unser Luke Skywalker?
Im klassischen Hollywood-Film passt halt alles immer ganz wunderbar zusammen. Der Underdog ist natürlich der Gute, der gegen die Bösen oder sogar das Böse antritt. Moralisch sind wir da irgendwie safe beim Helden. Boris Palmer ist kein Hollywood-Held, sondern ein süddeutscher Oberbürgermeister. Und ein Mensch. Und wir Menschen neigen dazu, viele Seiten zu haben, die sich eben auch widersprechen können. Anders als Filmfiguren. Im echten Leben ist halt alles immer etwas komplizierter. Und darum geht es ab jetzt. 3 Folgen lang haben wir für Boris Palmer ordentlich Fallhöhe aufgebaut. Grönemeyer, Stuttgart 21, die Kindheit unter Helmut Palmer, der junge Boris, der mit auf die Bühne muss und sieht, wie der Vater immer wieder und wieder mit dem Kopf gegen die Wand rennt. Und dann immer wieder und wieder die Mission.
Die Welt retten, und zwar aus dem Tübinger Rathaus.
Und jetzt kommen wir eben zu Facebook und den Talkshows und den riesigen Diskussionen, die Palmer so öffentlichkeitswirksam führt. Da entsteht Reibung und eben Fallhöhe, auch wenn Palmer keine Figur ist.
2012, 13, 14 ist die Marke Palmer erst noch am Entstehen. Für die Marke, wie wir sie heute kennen, braucht es noch ein paar krasse Faktoren von außen. Und zwar das Jahr 2015, als durch den Krieg in Syrien die Geflüchteten nach Deutschland kommen.
Der Krieg in Syrien beginnt 2011 nach einem friedlichen Protest gegen das autoritäre Regime des Herrschers Assad. In den Jahren danach fliehen immer mehr Menschen aus Syrien. 2015 gibt es einen Höhepunkt der Fluchtbewegung in Europa. Schon im Januar 2015 klingen die Nachrichten so.
Der Bürgerkrieg in Syrien geht nun ins 4. Jahr. Ein Ende ist nicht abzusehen. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Einige Tausend haben es bis Rheinland-Pfalz geschafft. Einerseits wird betont, Flüchtlinge sind hier willkommen und es gibt eine große Welle der Hilfsbereitschaft. Andererseits stöhnen vor allem Bürgermeister, dass sie nicht mehr wissen, wie sie die Neuankömmlinge unterbringen sollen.
Unter den stöhnenden Bürgermeistern ist auch der, von dem wir die ganze Zeit reden. Boris Palmer steht in Tübingen vor der Aufgabe, Lösungen für die ankommenden Menschen zu finden.
Ich erinnere mich, wie der Regierungspräsident mir angerufen hat, sie richten jetzt auf dem Festplatz eine Zeltstadt für 2000 Leute ein. Die dann nicht gekommen ist, aber das war der Plan. Und es macht schon deutlich, dass man da nicht mehr im Normalmodus ist. Also Messe absagen, Sommerfest streichen und so. Wir brauchen jetzt den Tübinger Festplatz, weil wir nichts anderes finden als Zeltstadt. Und in dieser Hochphase im Oktober 2015 waren das ja tatsächlich über 10.000 Menschen pro Tag, die nach Deutschland gekommen sind. Und das kann man dann umrechnen, wenn 10.000 Menschen pro Tag nach Deutschland kommen, dann kommen halt 10 pro Tag nach Tübingen. Das ist ungefähr die Größenordnung. Und 10 pro Tag hört sich jetzt vielleicht nicht schlimm an, aber das heißt im Monat 300 Leute. Und dann muss ich jeden Monat halt für 300 Leute Wohnraum beschaffen. Und dann wird irgendwie sichtbar, dass die Dimension schon dramatisch ist und dass das kurzfristig geht, aber mittelfristig halt nicht zu leisten ist.
Die Herausforderungen sind schon handfest. Und das Problem in den Kommunen ist ja auch schon bekannt, aber Vermutung: Boris Palmer findet, es wird noch nicht klar genug gesagt, welche Herausforderungen an die Kommunen gestellt werden.
Das erste Mal hat er das in einer Hintergrundrunde gleich nach der Öffnung der ungarischen Grenze durch Merkel gesagt.
Das ist Gernot Stegert, der ehemalige Chefredakteur des Schwäbischen Tagblatts aus Tübingen.
Graues Haar, ein bisschen schiefe Nase und wache Augen, die durch seine dicke schwarze Brille noch betont werden. Einer, der viel beobachtet.
Was Stegatter sagt, im Hintergrund, das ist Journalistensprache. Es meint, Journalisten werden zu Gesprächen eingeladen, in denen zum Beispiel Politiker im kleinen Kreis und nur mit Einladung über Hintergründe informieren. Also um zu erläutern, wie zum Beispiel Entscheidungen gefällt werden oder was hinter bestimmten Vorgängen steckt. Meistens dürfen wir aus diesen Gesprächen nicht zitieren. Hier geht es jetzt also um ein Hintergrundgespräch mit OB Boris Palmer in Tübingen.
Das war wenige Tage, war zufällig ein Termin für eine Hintergrundrunde, wo er dann gesagt hat, wir schaffen das nicht. Ja, den Merkur-Satz aufgegriffen hat und da war wirklich sehr emotional dabei. Also im ersten Moment war es schon so, dass das, glaube ich, eher ein Gefühl bei ihm war. Er hat natürlich sehr schnell realisiert, da kommt auf die Kommunen viel zu, das schon, weil er wirklich sehr schnell denkt und auch vorausdenkt.
Das öffentliche Wir schaffen das nicht kommt auf Palmers Facebook-Seite am 16. Oktober 2015.
Und das war genau der Punkt, wo ich gesagt habe, nach 4 Wochen 10.000 Leute jeden Tag, wir schaffen das nicht. Also jedenfalls nicht in dem Tempo und auf längere Zeit.
Palmer sagt, ihm gehe es um die richtige Integration der Geflüchteten, nicht nur die Unterbringung. So beschreibt er das in den Jahren seit 2015 ausführlich in Büchern und Artikeln und in Facebook-Posts. Mit der Diskussion um die Flüchtlingsfrage 2015 startet die Marke Boris Palmer richtig durch. Woraus besteht die Marke? Sie hat auch negative Claims, zu denen kommen wir noch. Positiv formuliert würde ich sagen, hat die Marke folgende Claims. Boris Palmer nimmt kein Blatt vor den Mund. Boris Palmer hat keine Angst vor Gegenwind. Boris Palmer spricht Probleme an, an die sich sonst keiner rantraut.
Und Boris Palmer geht Probleme pragmatisch an. Denn Teil der Marke ist auch, dass Palmer schon ein Macher ist. Davon haben wir in Folge 3 erzählt. Boris Palmer belässt es nicht bei Artikeln, Posts und Büchern. Boris Palmer kritisiert und meckert vielleicht, aber er tut auch was.
In der Phase habe ich die Verwaltung zusammengerufen und habe gesagt, wir brauchen jetzt Wohnraum für 2000 Menschen in Tübingen und zwar schnell, bis in 2 Jahren muss der stehen. Da war die erste Reaktion, geht gar nicht. Dann habe ich gesagt, kann sein, muss aber gehen. Einfach alle gedanklichen Restriktionen auf Seite legen und überlegen, was man tun müsste, wenn man könnte. Und wir haben dann nicht ganz so viel und nicht ganz so schnell gebraucht und gebaut, aber nach 3 Jahren waren es 1000. Und es war ein Bauprogramm, das wir so vorher und nachher nie wieder hatten, wo man wirklich alle Reserven mobilisieren musste.
Tübingen war die erste Stadt in der Flüchtlingskrise 2015, wo Boris Palmer sozusagen die Leute aus der zentralen Unterbringung in normale Wohnungen gebracht hat. Und zwar, weil er die gebaut hat. Und zwar nicht im Stil von irgendwie Containern oder Schnellbauweise, sondern mit Häusern, mit Solar und allen Schikanen. So. Und die Häuser stehen und da leben dann die Flüchtlinge drin.
Das war Rezzo Schlauch, Anwalt und grünes Urgestein. Und er erklärt hier, die Unterbringungspolitik in Tübingen, also Containersiedlungen und beengte Asylunterkünfte, sollen schnell aufgelöst werden, um die Menschen dezentral, also verteilt unterzubringen.
Nicht eine große Unterkunft, die sehr großen Ärger verursacht, nicht nur bei Nachbarn, sondern auch faktisch, sondern möglichst viele kleine verteilt auf die ganze Stadt. Das finde ich ein sehr vernünftiges Konzept und das haben sie über Jahre durchhalten können.
Boris Palmer sucht in Tübingen pragmatische Lösungen, sage ich mal. Und über diese Lösungen, die er sucht und über die Diskussion um den gesellschaftlichen Konsens spricht er sehr viel, ne? Auf seiner Facebook-Seite, in irgendwelchen Artikeln. Und damit ist die Marke Palmer ziemlich gut aufgestellt und öffentlichkeitswirksam.
Tag, Chance, ja. Macht mir Spaß.
Und das sind unsere Gäste.
Der grüne Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer.
Ab 2015 geht es richtig los. Im Dezember 2015 ist er in Anne Wills Talkshow zu Gast zum Thema 1 Million Flüchtlinge, wie verändern sie Deutschland? Leider haben wir keinen Ausschnitt. Aber er sitzt da aus 2 Gründen, so wie ich das höre. Einmal als einer der Kommunalpolitiker, die Entscheidungen aus Berlin praktisch umsetzen müssen. Und das andere Mal für seine Aussage, wir schaffen das nicht.
Talkshows, ja, macht mir Spaß.
Warum? Was ist gut daran?
Also man lernt tatsächlich spannende Leute kennen. Wir werden ja normalerweise nicht allein eingeladen, sondern man hat einfach die Chance, dann nachher oder vorher noch mit den Leuten zu reden. Das ist interessant. Da ergibt sich manchmal auch was draus für die Zukunft, was man nicht wissen kann.
Und es ist eine Möglichkeit, das Kommunale auch in den größeren Kontext zu stellen. Also meistens werde ich ja eingeladen, um irgendwie eine Verbindung herzustellen zu der Wirklichkeit, die ich vor Ort sehe. Und das irgendwie zu kontrastieren mit dem, was manche Leute aus ihren Parteiprogrammen herauslesen.
Also ich höre da spannende Leute treffen, Netzwerken und Aufmerksamkeit für kommunale Probleme schaffen.
Die Talkshows seit 2015 machen Boris Palmer ein Stückchen mehr zu dem, Zitat, berühmtesten OB Deutschlands. Und er wird eingeladen, weil er ein sehr berühmter OB ist.
Und weil er liefert.
Die Marke Boris Palmer hat auch gute Eigenschaften für Talkshows. Boris Palmer spricht gut. Boris Palmer diskutiert gerne. Boris Palmer polarisiert.
Asyl und Migration sind große Themen 2015 und 2016. Aber auch nachdem nicht mehr jeden Tag 10.000 Menschen neu in Deutschland ankommen, verschwindet die Marke Palmer nicht aus den Talkshows. Sie wird für ein sehr breites Themenspektrum eingesetzt. Hart aber fair, 16. Oktober 2017, Thema: Sebastian Kurz wird Kanzler in Österreich. Was bedeutet das für Deutschland und Kanzlerin Merkel?
Boris Palmer, der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, kritisiert: Wer sich jetzt nur über einen Rechtsruck in Österreich empört, macht es sich zu einfach.
Maischberger, 4. Oktober 2017.
Der grüne Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer sagt: Meine Politik ist das beste Rezept gegen die AfD.
Hart aber fair, 13. Mai 2019, Thema: Wie viel Populismus verträgt die Politik?
Boris Palmer, der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, stellt klar: Rechtspopulisten sind gefährlich. Aber jeden, der sich wie ich auch kritisch mit der Flüchtlingsthematik auseinandersetzt, mit der Populismuskeule mundtot machen zu wollen, ist pure Hilflosigkeit und bringt uns nicht weiter.
Wie viele Oberbürgermeister von deutschen Mittelstädten sitzen in solchen Talkrunden, die meist mit Bundespolitikerinnen und Politikern gefüllt sind?
Nicht sonderlich viele. Die Einladungen brechen bis heute nicht ab. Eine Frau, die Boris Palmer gut kennt, sagt, er könnte schon eine wichtige Stimme sein, wenn da nicht seine Tendenzen wären, provokant und überspitzt zu formulieren. Die Frau heißt Sophie Geisel. Geisel hat in Tübingen studiert und sie und Boris Palmer waren früher mal befreundet. Warum sie das nicht mehr sind, wissen wir nicht.
Sophie Geisel ist, ich würde sagen, drahtig, hat einen pragmatischen Kurzhaarschnitt und eine Metallbrille. Sie grinst oder lacht auf fast jedem Foto, das ich von ihr gesehen habe.
Geisel und Boris Palmer treten 2022 gegeneinander an, im Oberbürgermeisterwahlkampf in Tübingen.
Er ist natürlich schon eine wichtige Stimme, die erzählen kann, was es bedeutet, jetzt wirklich vor Ort, wenn wir viel Zuwanderung und viele Geflüchtete vor Ort haben. Das ist schon wichtig, dass man das auch sagt. Also es ist schon grundsätzlich, wir haben eine Flüchtlingsdebatte, um die können wir uns auch nicht drum drücken. Und ich finde schon wichtig, dass da auch Leute, aber wie gesagt, differenziert und definitiv nicht populistisch sagen, was haben wir vor Ort für eine Situation? Es bringt nichts, das totzuschweigen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Boris Palmer tatsächlich sogar in irgendeiner Form einen konstruktiven Beitrag zu dieser Debatte, wie gehen wir jetzt pragmatisch damit um, dass wahrscheinlich einfach wieder viel mehr Leute zu uns kommen werden. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er da einen konstruktiven Teil der Debatte übernehmen kann.
Die Frage ist halt, wie gut kann er konstruktiv? In seinen ausführlichen Beiträgen, in den Talkshows, in denen er zu Gast ist, genau wie in seinen langen Artikeln, egal jetzt ob auf Facebook oder in irgendeiner Zeitung, da bringt er schon pragmatische, konstruktive Ansätze. Die beruhen ja oft auch auf seinen konkreten Erfahrungen in Tübingen. Über die ließe sich bestimmt manchmal auch streiten und diskutieren, aber sie sind eben schon konstruktiv. Aber ich weiß ja, wie es mir selber geht, wenn ich super lange Texte online lese. Was hängen bleibt, sind meistens die Überschriften, die spitzen Thesen und die Provokationen.
Und da müssen wir ehrlich sein. Das sind natürlich auch die Zitate, die von Journalisten herausgegriffen werden oder die ganz an den Anfang von Artikeln gesetzt werden. Denn Palmers spitze Thesen bringen nicht nur ihm, sondern auch uns Aufmerksamkeit, Klicks, Abos, was weiß ich. Das sagt auch Wolfgang Schweiger. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim und Spezialist für Medien- und Online-Kommunikation.
Bei dem Palmer weißt du immer, da kommt irgendein ein knackiger O-Ton, da kommt etwas, da kann man eine schöne Überschrift draus machen. Das wird auf jeden Fall Beachtung finden. In den sozialen Medien gilt genau das Gleiche.
Eines der besten Beispiele dafür ist das: Wir schaffen das nicht.
Wir haben es ja auch an den Anfang gesetzt.
Wir schaffen das nicht hat bei Boris Palmer einen ganzen Schwanz an konkreten Forderungen, um Kommunen die Integrationsarbeit zu erleichtern. Was bis heute rumgeistert: Wir schaffen das nicht. Punkt. Dazu kommt, dass Palmer sich, je näher wir der Gegenwart kommen, spitzer und öfter gegen die Migrationspolitik der jeweiligen Bundesregierung ausspricht, auch auf Facebook.
Und er postet gefühlt jedes einzelne Mal einen Kommentar, wenn ein Mensch mit Migrationshintergrund eine kriminelle Tat begeht. Vor allem, wenn es um Tübingen geht. Aber die Fälle, die überregional besprochen werden, kommen natürlich auch auf Palmers Facebook-Profil vor. Wie gesagt, gefühlt. Er hat viele Themen, das muss ich auch sagen. Aber wenn es um Asylbewerber geht, geht es schon sehr oft darum, dass Kriminelle abgeschoben werden müssen. Die Marke Boris Palmer hat eben auch negative Assoziationen. Sowas wie: Boris Palmer ist ein Spalter. Boris Palmer geht ständig zu weit. Boris Palmer trägt zum Hass und zur Wut in der Gesellschaft bei. Nicht wahnsinnig eingängig, aber auch das steht für Boris Palmer.
Palmers Facebook-Posts bleiben nicht im Netz oder nur in Talkshows. Sie haben halt auch konkrete Auswirkungen auf Menschen, die seine Zuspitzung ausbaden müssen. Richtig zu spüren bekommen das zum Beispiel Menschen aus Gambia, die in Tübingen leben.
Kleiner Infopart. Gambia liegt in Westafrika und sieht auf der Karte wie ein dicker Fluss aus, der durch die untere Hälfte des Staates Senegal fließt. Gambia ist tatsächlich das kleinste Land des afrikanischen Festlandes. Menschen verlassen Gambia unter anderem wegen Armut, hoher Arbeitslosigkeit und anhaltenden Dürren. Bis 2017 hat ein autokratischer Herrscher in Gambia regiert, der zum Beispiel kritische Journalisten verfolgen und einsperren oder gar foltern ließ. Vor allem schwule Männer wurden als Gefahr für den Staat gebrandmarkt und brutal verfolgt.
In Tübingen sind die Gambier sowas wie ein feststehender Ausdruck. Wer aus Gambia kommt, dem folgt ein bestimmtes Bild. Und an dem hat auch der Oberbürgermeister mitgemalt. Ein Beispiel. Boris Palmer postet 2020 ein Foto von ein paar schwarzen Männern auf einer Parkbank. Es sieht aus wie aus einer Insta- oder Facebook-Story. Auf dem Bild steht in dicken Buchstaben: Drogendealer, 50 Meter vom Spielplatz.
Ob die beiden Herren Drogendealer sind, kann ich natürlich jetzt überhaupt nicht beurteilen. Ich vermute mal, wenn er das selber fotografiert hat, dann glaube ich ihm mal, dass der Spielplatz, den man jetzt hier auf dem Bild nicht sieht, tatsächlich nur 50 Meter entfernt ist. Woher er damals wusste, dass es Drogendealer sind, weiß ich nicht.
Wir schauen uns den Post gemeinsam mit Professor Schweiger an.
Die beiden sind, ich würde mal sagen, vom Gesicht her nicht zu erkennen. Aber wenn sie in der Kleidung rumlaufen, der eine hat ja ein orange Shirt an, Kappe, der andere, was ist denn das, eher blau-grau oder sowas. Also wenn die so rumlaufen, wie sie auf dem Foto sind, dann erkennt man die ja sogar noch persönlich.
Nur um es nochmal deutlich zu sagen, es ist nicht zu sehen, dass die Männer auf dem Foto dealen. Sie sitzen auf einer Parkbank und sind schwarz. Es ist auch nicht klar, wo das Foto her ist. Vielleicht hat Boris Palmer mehr Informationen, aber bei dem Foto, das ich gefunden habe auf seiner Facebook-Seite, steht es nicht dabei. Boris Palmer schreibt einen langen Text dazu, der, und das ist wirklich symptomatisch für sein Facebook-Profil, natürlich viel differenzierter ist als dieses Foto. Ich weiß nur nicht, wer den Text alles gelesen hat. Warum macht Boris Palmer so einen Post? Hat er dir das erklären können?
Ich habe mit ihm auf unserem Spaziergang im alten Botanischen Garten darüber gesprochen, warum er immer wieder auf schwarze Menschen kommt, vor allem auf Menschen aus Gambia.
Ich sehe nicht das Problem in der Hautfarbe der Menschen, die sie da treffen, sondern in der Tätigkeit, die sie da verrichten, nämlich Drogenhandel. Und das ist unmittelbar neben dem Spielplatz, finde ich schon mal evident, dass man das nicht gut finden sollte. Geht doch ja nicht um meine persönlichen Vorlieben, wenn ich sage, offener Drogenhandel im Botanischen Garten ist nicht akzeptabel. Ich habe Probleme mit Kriminalität von Menschen, die hier um Hilfe ersucht haben und nach 2-3 Jahren anfangen, Gewalt auszuüben, Polizisten zu beschimpfen, Drogenhandel zu betreiben. Und es tut mir leid, die Statistik sagt halt, es sind in Baden-Württemberg überwiegend Schwarze, genau genommen Menschen aus Gambia.
Palmer zitiert hier die Kriminalstatistik und ich wollte da genau wissen, wie es wirklich in Tübingen aussieht. Deswegen habe ich bei der Polizeidirektion Reutlingen nachgefragt, die ist für Tübingen zuständig. Im alten Botanischen Garten gibt es Rauschgiftkriminalität, erklärt die Polizei. Auf Platz 1 seien 2023 bei den Tatverdächtigen für Drogendelikte in Tübingen deutsche Staatsangehörige. Auf Platz 2 liegen Menschen aus Gambia. Im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Bevölkerung in Tübingen ist das relativ hoch. In konkreten Zahlen, die Polizei hat insgesamt 9 Tatverdächtige aus Gambia ermittelt. Das heißt aber nicht 9 Fälle. Wer erwischt wird, wird als Tatverdächtiger registriert. Auch wenn der als sogenannter Wiederholungstäter immer wieder erwischt wird, bleibt er ein Tatverdächtiger.
Wenn halt überwiegend junge Männer kommen, ist es auch wahrscheinlicher, weil auch unter deutschen jungen Männern die Haupttätergruppe sind, ist von daher schon wahrscheinlich, dass die mehr Taten denn auch da erfolgen. Das muss man halt, Statistiken muss man immer einordnen, ohne etwas zu verharmlosen. Das ist dann auf der anderen Seite von ihm auch der Vorwurf gewesen, ja, und so weiter. Aber er macht sich meistens an spektakulären Einzelfällen fest und ist schwer zugänglich, wenn man ihn an der Statistik selbst erwischt teilweise. Oder anders gesagt, sein Buchtitel Erst die Fakten, dann die Moral, finde ich wunderbar. Er selbst hält sich leider nicht immer dran. Also bei diesen Statistiken kommt oft erst die Palmer-Moral, der Warnung, und dann kommen die Fakten.
Der Journalist Gernot Stegert erwähnt hier ein Buch, Erst die Fakten, dann die Moral. Geschrieben von Boris Palmer. Es ist 2019 erschienen. Und es geht darum, wie er als Kommunalpolitiker die Lage in Deutschland wahrnimmt. Und wie weit entfernt für ihn oft die Entscheidungen in Berlin oder sogar in Brüssel sind. Ganz stimmen die Fakten bei Boris Palmer aber nicht immer, sagt zumindest Gernot Stegert. Vor allem, wenn es darum geht, dass Fakten verschwiegen würden.
Tübingen steht nicht schlechter da als andere. Und die Fachleute sagen ja auch, es besteht keine Gefährdung. Also natürlich gibt es Gefahrenpunkte. Wir haben vor allen Dingen eine hohe Rauschgiftkriminalität durch junge Gambier. Ja, das weiß man. Das gibt es aber auch in anderen Städten, das von Gambia aus organisiert wird, Rauschgiftkriminalität. Haben wir auch zigfach benannt. Ja, da ist kein Aufklärungsmangel.
Was Gernot Stegert hier sagt, das ist ein Motiv dieser Folge. Faktenhuber Palmer neigt dazu, vor allem auf Facebook, kriminelles Verhalten zu dramatisieren von einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Und das hat Auswirkungen. Ein Streetworker aus Tübingen hat uns zwei Männer aus Gambia vermittelt. Sie wollen nicht, dass wir hier im Podcast ihre richtigen Namen nennen. Nennen wir sie jetzt Ebrima und Usman. Das sind populäre Namen in Gambia. Ebrima lebt seit gut 10 Jahren in Tübingen, Usman seit etwas mehr als 6 Jahren. Ebrima hat in Tübingen eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker gemacht und arbeitet in einem kleinen Betrieb.
Ich war eine Flüchtlinge und hat auch in einer Flüchtlingeunterkunft gewohnt, hat in Deutschland meine Deutschkurse gemacht, hat auch ein paar Praktikumen gemacht und hat einen Lieblingsberuf gefunden und habe ich das Ausbildung gemacht. Und jetzt bin ich ein Anlagemechaniker von Beruf.
Er ist viel im Kundendienst unterwegs. Ebrimas Gefühl ist da oft, Palmas Facebook-Posts über mutmaßliche und echte kriminelle Gambier verändert den Blick der Leute auf ihn.
Ich bin oft unterwegs und hat viele Kontakt mit vielen Leuten. Ich war einmal so eine Kunde, habe gearbeitet und also es war super. Wir haben gut unterhalten. Dann hat er mich gefragt, woher kommst du? Dann habe ich gesagt, aus Gambia. Sagt er mir sofort, ihr seid die böse Jungs, ihr seid die Drogenhändler in Tübingen. Also ich konnte nichts mehr sagen, das war Schluss, ich habe meine Arbeit weitergemacht.
Für Ebrima ist der Oberbürgermeister verantwortlich für den schlechten Ruf der Menschen aus Gambia.
Wegen Boris Palmer sehen viele Leute die Leute aus Gambia als schlechte Leute, als Drogenhändler, als und das stimmt gar nichts. Also in jeder Community, in jeder Volk gibt's Gutes, gibt's Schlechtes. Und wir sind so, wenn irgendeiner von uns einen Fehler macht, und dann Boris Palmer nimmt das so wie jeder Mensch aus Gambia ist ein schlechter Mensch. Und das tut uns sehr weh.
Usman lebt in der Europastraße in Tübingen. Das ist so eine Asylbewerberunterkunft, in der nur Männer wohnen. Die Unterkunft sieht nicht so trübselig aus wie viele Containerdörfer, die andere Städte eingerichtet haben. Das Haus ist so mit hellem Holz verkleidet, hat viele Fenster.
Europastraße hier is a very, very difficult place to live, you know. And we have no respect in the society and the people are just judging us like a criminal, you know. And this is because of old Bürgermeister is spoiling the people of Europastraße. And we are also from Gambia, we came here to have a better life. Not all the people are the same.
Usman erklärt, dass es hart sei, in der Unterkunft in der Europastraße zu leben. Die Menschen dort würden nicht respektiert, sie würden schnell als Kriminelle verurteilt. Weil der Oberbürgermeister die Leute schlecht mache.
Dabei seien er und seine Landsleute hier, um ein besseres Leben zu führen.
Ja, es ist fun, you know, Arbeit, you know, ja, meine Arbeit ist so, gefällt mir gut, die Leute ist nett und meine CFO ist nett. Alles ist nett von meiner Arbeit, you know, ja. Aber wenn es kommt von Arbeit, ich habe Stress. Ja, weil es Tübingen, nein, nicht so, so, es bin nicht so gut hier.
Ruben Malina ist der Streetworker, der uns Ebrima und Usman vermittelt hat. Malina ist Mitarbeiter im Asylzentrum Tübingen. Als Streetworker ist Malina viel im alten Botanischen Garten in Tübingen unterwegs und hört da die Probleme der Gambier.
Für diese Menschen dann aus einer Ausschlussunterkunft, obwohl sie eine Arbeit finden, ist es schwer, eine Wohnung hier zu finden, weil immer der Generalverdacht besteht, dass diese jungen Gambier alles Drogendealer sind. Und das ist bei weitem nicht so. Im Landkreis leben circa 300 Gambier und davon arbeiten oder haben eine Ausbildung gemacht, wahrscheinlich über 250. Und die meisten sieht man gar nicht hier in dem Botanischen Garten oder in anderen öffentlichen Räumen in Tübingen. Aber sie leiden drunter. Und sie werden jeden Tag mit der Frage konfrontiert. Und das schränkt sie natürlich in ihrem Arbeitsalltag, in ihrer Freizeit, überall ein.
Generalverdacht ist das Stichwort, ne? Boris Palmer, der schreibt in seinem langen Text zu diesem Foto von den Schwarzen auf der Parkbank, die Mehrheit der Gambier macht nichts Illegales. Aber das ist eben nicht das, was beim größten Teil seiner Facebook-Community ankommt bzw. hängen bleibt. Würde ich jetzt mal stark vermuten.
Ja, sondern das sind seine Zuspitzungen. Und die bleiben offensichtlich auch in den Talkshow-Redaktionen hängen. Und so gelangt Palmer von der Asylunterkunft direkt auf Landsofa. Wenn ich es ein kleines bisschen zuspitze. Wie viel Kalkül dahinter steckt, wie gezielt er die sozialen Medien einsetzt, um in Talkshows auf seine Mission hinzuweisen, das können wir nicht beantworten. Und deshalb war mir an dieser Stelle wichtig, mit einem Experten zu sprechen. Einem, der sich mit öffentlichen Debatten auskennt, mit Professor Schweiger. Er hat unter anderem ein Buch über Desinformation in den sozialen Medien geschrieben. Boris Palmer ist für ihn wohl sowas wie ein spannender, kann ich das Fall nennen?
Oh, schon. Ich glaube, er ist inhaltlich getrieben, aber ich glaube, es ist halt auch Eitelkeit. Und es ist dieses, der Post, wo ich halt einfach noch ein paar tausend mehr Likes oder Kommentare kriege, ist halt einfach der erfolgreichere. Ich glaube eben, dass vieles von dem, was er gesagt hat, hat er halt auch dann sehr stark deswegen gesagt, weil er wusste, damit wird er mal richtig reinhauen, das wird richtig Beachtung finden, das emotionalisiert, das ist ein Thema, was polarisiert. Und das hat er auch gelernt, ob bewusst oder unbewusst, will ich gar nicht beurteilen. Aber ich glaube schon, dass er einfach die Regeln der Social-Media-Kommunikation und auch der journalistischen Kommunikation gelernt hat, so virtuos zu bedienen, wie er es jetzt tut.
Das erinnert mich schon an die starken Bilder, die wir bei Boris' Vater Helmut Palmer entdeckt haben. Mein Eindruck, bei Helmut Palmer ging es auch um die Aufmerksamkeit, aber eben vor allem darum, alteingesessene Strukturen aufzurütteln und anzuprangern, was aus Sicht von Helmut Palmer falsch läuft. Bei Professor Schweiger taucht jetzt eben eine Frage auf, die wir beide uns auch ja ganz oft stellen, ne? Wie viel Absicht steckt dahinter? Wie viel Berechnung steckt in der Marke Palmer? Wie viel Absicht steckt dahinter, Posts so zu formulieren, dass sie Likes bekommen oder kontrovers diskutiert werden? Oder dass sich eben schöne Überschriften für Aufregerartikel draus machen lassen?
Boris Palmer sagt an verschiedenen Stellen, ich meine das alles so, wie ich das sage. Sein Bruder Patrick Palmer bestätigt das, aber mit einem Zusatz.
Entsteht da draußen Anspruch, sich zu allem und zu jedem Zeitpunkt zu äußern, gerade auf Plattformen, wo Diskussion nicht im Vordergrund steht? Ich glaube, das ist die Frage, die sich stellen muss. Kann ich für ihn nicht beantworten, aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt kann man sagen, dass das in der Wirkung für ihn, bleiben einfach nur dabei, ja, in der Wirkung für ihn nicht positiv war.
In der Wirkung für ihn nicht positiv. Ich hatte es schon gesagt. Die Marke Palmer bringt auch einen bestimmten negativen Ruf mit sich.
Nach all dem, was wir bisher erzählt haben, ist es nicht so erstaunlich, dass wahrscheinlich mehr Leute die Marke Palmer kennen, als das, was er in Tübingen als OB geschafft hat. Ein Beispiel dafür ist das Corona-Zitat. Damit haben wir in der letzten Folge aufgehört.
Da haben wir erzählt, wie Lisa Federle mit ihrer mobilen Teststation schon sehr früh den Umgang mit Covid-19 im Grunde revolutioniert hat. Das kann man schon so sagen. Wie Tübingen zum Role Model für die ganze Republik geworden ist. Und dass Boris Palmer Federle ganz gut unterstützt hat, bis zu dem Zeitpunkt, als er die Tübinger Innenstadt geöffnet hat. Und dann wird Boris Palmer in die Sat.1 Morning Show zugeschaltet. Es geht um die Corona-Politik und die Prioritäten, die politisch gesetzt werden. Und inmitten eines mehrere Minuten langen Interviews sagt er dann das.
Ich sage es Ihnen mal ganz brutal. Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen.
Ja, 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 der ewige Provokateur, der raushauen ohne Rücksicht auf Verluste und ohne Empathie. Passt doch alles zur Marke Palmer.
Dafür kriegt er nicht nur einen Shitstorm um die Ohren, es gibt sogar Morddrohungen. Und bei den Grünen droht Palmer der Rauswurf, also ein Parteiausschlussverfahren, das Ende 2021 beginnt.
Aber will Boris Palmer wirklich die Alten einfach sterben lassen?
Also unsere Kollegin Sandra Müller aus Tübingen sagt, das trifft's nicht ganz. Das Problem sei damals gewesen, dass kaum jemand das ganze Interview angehört hat. Sie hört es und schreibt einen Kommentar für die ARD-Radioprogramme.
Palmer will alte Covid-19-Patienten nicht unbehandelt sterben lassen. Er stellt vielmehr zwei Welten provokativ gegenüber. Hier Deutschland, wo man Wirtschaft und Handel massiv einschränkt, um jedes Leben zu retten und zu verlängern. Dort Afrika, wo möglicherweise wegen dieser Einschränkungen künftig mehr Kinder am Hunger sterben könnten. Und ja, so eine Gegenüberstellung ist schwer auszuhalten und schrecklich. Und doch darf und sollte man darüber nachdenken.
Im Interview konnte ich echt die Empörung von Sandra Müller spüren, dass die Wellen damals so hochschlagen, obwohl kaum jemand alles gehört hat.
Und wir haben gesagt, nein, so wie die allgemeine Deutung ist, kann man es nicht stehen lassen. Wer das Interview in Gänze anhört, der wird feststellen, dass das, was man in den Satz hineingeheimnisst, gar nicht das ist, was Boris Palmer gesagt hat. Und der einzige Kommentar, glaube ich, deutschlandweit, der gesagt hat, Entschuldigung, wer da jetzt einen Popanz draus macht, der spielt das Spiel der Aufheizer mit.
Das Problem ist halt, die meisten nehmen nur den kurzen Ausschnitt wahr, zugespitzt und ohne Zwischentöne. Wer macht sich schon die Mühe, erst nochmal das ganze Interview anzuhören, wenn es denn überhaupt irgendwo zu finden ist?
Hier badet Boris Palmer irgendwie die Marke Palmer aus.
Aber, und dieses Aber ist ganz schön groß, es ist halt nicht nur dieses eine Zitat. Und er postet auf Facebook eben nicht nur kommunale Kritik an der Asylpolitik im Bund. An der negativen Seite der Marke Palmer haben noch ganz andere Facebook-Posts mitgewirkt.
Die Deutsche Bahn packt im Frühjahr 2019 ein paar Fotos auf ihre Website. Die Bilder zeigen 6 Menschen im ICE. Und das sind nicht irgendwelche Stockfotoleute, sondern Promis. Zum Beispiel der Koch Nelson Müller, geboren in Ghana, aufgewachsen in Stuttgart. Oder Nazan Ekes, eine Moderatorin mit Wurzeln in der Türkei. Oder Nico Rosberg, deutsch-finnischer Rennfahrer, der einzige Weiße unter den 6 Leuten. Die Bilder sind hübsch, Werbefotos eben. Leicht weich gezeichnet, verschwommener Hintergrund. Bahnfahren ist entspannt, möchte die Werbung sagen. Da kannst du arbeiten, in Ruhe was Leckeres essen oder mit deinem Kind spielen.
Boris Palmer entdeckt die Bahnwerbung und reagiert auf Facebook drauf.
Ich zitiere mal wieder einen Boris Palmer Facebook-Post. Der Shitstorm wird nicht vermeidbar sein. Und dennoch, ich finde es nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien die Deutsche Bahn die Personen auf dieser Eingangsseite ausgewählt hat.
Er endet mit der Frage, die sehr oft zitiert werden wird.
Welche Gesellschaft soll das abbilden?
Ein neuer Palmer Shitstorm. Und dann sogar noch einer mit Ansage. Später erklärt Boris Palmer, worum es ihm bei dem Post gegangen sei. Das macht er im Gespräch mit dem Komiker Kurt Krömer. Ich fasse es mal so zusammen. Er wirft der Bahn das vor, was man heute Virtue Signaling nennt. Also Diversität und vielleicht sogar eine Haltung gegen Diskriminierung vortäuschen, die nicht da ist. Aber gleichzeitig höre ich auch sowas wie, warum ist da jetzt keiner dabei, der so ist wie ich?
Eine Frage, die sehr viele People of Color an sehr viele Werbung und Filme stellen könnten. Diese Bahngeschichte ist eine, die immer wieder auftaucht, wenn es um Palmers sogenannte Ausbrüche auf Facebook geht. Ich habe mir die Arbeit gemacht und bin einige Teile von Boris Palmers Facebook-Profil einfach mal entlang gescrollt. Nicht alle, aber 3 Stunden lang habe ich mich da durch die Jahre geklickt, weil ich doch mal wissen wollte, was steht denn da jetzt wirklich? Boris Palmer kritisiert an uns Journalisten ja manchmal, dass wir immer nur dann hingucken, wenn der Shitstorm tobt, aber sonst nicht. Und gleichzeitig ist es ja irgendwie auch eine der größten Herausforderungen, die wir beide hier haben. Jeden Tag kann Palmer wieder was Neues posten oder was Altes löschen. Aber wir beide müssen irgendwann ins Studio gehen, am Mikro stehen und diese Worte hier einsprechen. Und von dem Moment an bleibt die Zeit ein bisschen stehen.
Ein echt seltsames Gefühl.
Klar, wir können Nachaufnahmen machen oder irgendwie nochmal was reinschneiden.
Aber wir werden niemals richtig aktuell sein.
Und gerade bei so einem fünfteiligen Ding, in dem so viel Arbeit steckt, fühlt es sich echt komisch an, über etwas Schnelles wie ein soziales Netzwerk zu sprechen. Wenn ich keinen Screenshot habe, kann ich kaum nachvollziehen, ob Kommentare oder Posts vielleicht verschwunden sind, gelöscht wurden. Und jeden Tag kann eben etwas Neues dazukommen.
Und was machen wir dagegen?
Wir versuchen mal eine Momentaufnahme. Ich nehme dich mal mit auf Boris Palmers Facebook-Seite im November 2024, also vor den ganzen Umstellungen bei Meta und so weiter. Er hat knapp 5000 Freunde und ihm folgen knapp 88.000 Menschen. Ich glaube, bis jetzt ist eins klar geworden. Boris Palmers Facebook-Seite lässt sich nicht in einem Satz zusammenfassen, genau wie er selber. Also, das Headerbild ganz oben ist die leuchtend blaue Fahrradbrücke, die Tübingen sich für einige Millionen geleistet hat. Überhaupt geht es viel um Tübingen, um das, was sich in der Stadt tut. Und dann aber auch sowas wie sein Einkaufstrip, bei dem er sich einen rosa Anzug gekauft hat, den er später in einigen Talkshows tragen wird. In vielen Posts geht es um seine Kritik an der Asylpolitik. Da schreibt er seine langen Textklötze und teilt Links zu Artikeln, sehr verschiedenen Quellen. Besonders wenn Geflüchtete gewalttätig werden, dann postet Palmer. Und gleichzeitig spricht er sich immer wieder und sehr deutlich gegen die AfD aus.
Ist nicht auch das, was so als woke Bubble gilt, dein Feindbild für ihn?
Oh Gott, das scheint ihn regelrecht zu triggern. In einer Kommentarspalte habe ich einen Beitrag gefunden, in dem ihm irgendwer auch vorwirft, einen Generalverdacht gegen Flüchtlinge mit voranzutreiben. Und darauf antwortet Boris Palmer einfach nur woke. Ich erkläre den Begriff gleich nochmal, aber erst noch ganz kurz ein anderer Gedanke. Ich bin neulich in einer YouTube-Kommentarspalte auf einen Begriff gestoßen.
Wo treibst du dich denn rum?
Ich weiß. YouTube-Kommentarspalten sind ein hartes Pflaster. Aber das war wirklich eine sehr konstruktive Kommentarspalte. Es gibt sie. Da hat jemand den Begriff zwanghaft online benutzt, im Original terminally online, also online im Endstadium sozusagen. Zwanghaft online beschreibt Menschen, die sich nur noch in der extremen Schwarz-Weiß-Logik von Online-Debatten bewegen. Das ist gut und das ist böse, der ist für uns, die ist gegen uns. Sehr wenig Nuancen, keine Grautöne, kein gegenseitiges Zuhören mehr.
Bisschen wie bei den Pietisten, unter denen Helmut Palmer aufgewachsen ist. Gut, böse, richtig, falsch.
Und zumindest auf seiner Facebook-Seite scheint mir Boris Palmer in den letzten Jahren mehr und mehr zwanghaft online zu sein. Vor allem, sobald es um Themen geht, die angeblich woke sind. Das Wort woke ist eigentlich schon richtig alt, aus den 1930er Jahren, und bedeutet ursprünglich ein Bewusstsein für mangelnde soziale Gerechtigkeit und Rassismus. Es hat leider in den letzten Jahren seine Bedeutung verloren, beziehungsweise ist komplett umgedeutet worden und ist zu einem Schimpfwort geworden. Ich sag nur woke, wie Palmer eben in diesem einen Kommentar geschrieben hat. Wenn es um das geht, was Palmer als woke wahrnimmt, dann wird er einfach polemisch. So lese ich das zumindest. Da geht es nicht um Aufmerksamkeit für seine Mission oder sonst irgendwas. Da reagiert er eben sehr emotional. Er bewegt sich allerdings auch, das muss man schon auch sagen, in einem Online-Umfeld, das ihm gegenüber enorm polemisch und hasserfüllt geworden ist. Und zwar von Leuten, die, das ist jetzt meine Vermutung, er als woke wahrnimmt. Und das macht es auch nicht besser. Palmers Bruder Patrick bringt das alles nochmal zusammen, wenn er sagt, dass es seinem Bruder ja eigentlich immer um die Sache gehe. Palmers Mission, die Fakten, sowas. Aber bei Facebook geht es eben nicht um die Sache.
Das ist für mich ein Widerspruch. Für jemanden, der so viel Wert drauf legt. Und das sehe ich unverändert. Das hat sich in den letzten 30 Jahren nicht um ein Iota verändert. Wer Wert drauf legt, dass man in der Sache diskutiert, aber auf einer Plattform unterwegs ist, wo das offensichtlich nicht möglich ist. Ja, da wird sich die Frage gefallen lassen müssen. Hast du deinen Standpunkt da irgendwann mal angepasst an die Realität? Und die Realität lautet, dass auf diesen Plattformen zwar die Reichweite ist, aber keine ordentliche Diskussion.
Als ich mit Boris Palmer in Tübingen spazieren gehe, ist es Ende 2023. Ich kann so viel sagen. Palmer klingt zu dem Zeitpunkt sehr kritisch, wenn er über die Realität auf Facebook spricht.
Ich war einfach stur und habe gesagt, nee, ich gebe nicht nach. Ja. Also ich gebe diesem Druck der Trolle und der Diffamierer und der Zerstörer nicht nach, sondern halte an meiner Linie fest. Ich bin für den offenen Diskurs und versuche das aufrechtzuerhalten. Und es ging halt irgendwann nicht mehr. Was eher schade ist, finde, dass das ganze Medium eine große Chance war, die aber aufgrund der Kommerzialisierung dieser sozialen Medien völlig entglitten sind. Und dass man dann da sich eher Sorgen machen muss, wie Präsidentenwahlen in Amerika gekauft werden können und ausgehen wegen technischer Systeme. Das ist alles in allem schon eine ziemliche Ernüchterung. Eigentlich eine großartige technische Errungenschaft, aber die Potenziale für die Demokratie völlig verschüttet.
Ein Grund für den Sinneswandel ist eine Situation, in der für Palmer auch im echten Leben keine ordentliche Diskussion mehr möglich ist. Auch wenn er sich sonst schmerzfrei in jede Diskussion stürzt. Aber hier merkt er es erst viel zu spät.
Also, ist ja das. Ich kann euch dazu auch eine Geschichte erzählen.
Nein, wir wollen aber nicht hören, Junge.
Nein, keine Geschichte.
Palmer erlebt da vielleicht einen der schlimmsten Momente seiner Laufbahn. Und wenn wir uns nochmal in die Achterbahn setzen wollen, jetzt geht es im Sturzflug nach unten. Und es ist dann nicht klar, ob es ihn dieses Mal komplett aus der Kurve haut.
Diesen Moment hören wir in der nächsten Folge von Stunk. Palmer bringt die Welt in Ordnung.
Wenn ihr jetzt schon alle Folgen hören wollt, findet ihr sie in der ARD Audiothek. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn doch und empfehlt ihn gerne weiter. Stunk, Palmer bringt die Welt in Ordnung, ist eine Produktion des Südwestrundfunks 2025.
Text und Recherche Sandra Kolnick und Alex Müller.
Redaktionsleitung Manuel Dörflinger.
Gesamtleitung Carola Oldenkott.
Sounddesign, Schnitt und Mischung Jens Baumgart und Jürgen Kaiser.
Musikkomposition Luca Sartori und Frieda Maurer von Highpitch.
Archivmaterial und Fact-Checking das Team der Hauptabteilung Information, Dokumentation und Archive des SWR.
Produktionsleitung Katrin Tiefenthaler.
Projektmanagement Ellen Scarlett-Messing.
Distribution und Social Media Florian Remmele.
Besonderer Dank an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Und an Leonie Maderstein für ihre Unterstützung.
Also Leute, ich bin ja oldschool. Wenn ich was nicht weiß, dann google ich das noch. Ich frage noch nicht die KI. Und dann lande ich schon sehr oft, ich gebe es zu, bei Wikipedia. Und ja, natürlich weiß ich, dass Wikipedia nicht die Quelle aller Quellen ist. Das habe ich im Studium schon gelernt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, im Alltag ist es noch immer eine der Quellen überhaupt. Ne? Ich gucke kurz was bei Wikipedia nach und dann lebe ich mit der Information erstmal so weiter, als würde sie stimmen. Also zumindest in meinem Privatleben. Ne? Denn Wikipedia ist wirklich eine der größten Wissensplattformen der Menschheitsgeschichte, wenn nicht sogar die größte Wissensplattform der Menschheitsgeschichte. Aber wie bei jeder guten Idee im Internet gibt es auch bei Wikipedia Menschen, die diese Idee für ihre Zwecke missbrauchen. Christoph Schattleitner und Daniel Laufer, zwei richtig tolle Investigativjournalisten, haben über 2 Jahre lang recherchiert und dabei die Spur von Rechtsextremen aufgenommen, die mit einer Masse an Fake-Accounts versucht haben sollen, unter anderem die deutsche NS-Geschichte einfach mal umzuschreiben. Wenn ihr wissen wollt, wie die neue Rechte versucht hat, Wikipedia zu unterwandern, was zur Hölle ein Sockenpuppenzoo ist und warum das Ganze brandgefährlich sein soll, dann hört rein in Sockenpuppenzoo, Angriff auf Wikipedia. In der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.